Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal, ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Mike Brüggemeier. Hallo Mike.
Hallo Jan.
Wir hatten ja eigentlich vor, das habe ich ja in der letzten Folge angekündigt, über Beyoncé zu sprechen, deren neues Album Cowboy Carter ja heute erscheint. Wir werden auch über Beyoncé sprechen, aber die ausführliche Albumbesprechung holen wir dann nächste Woche nach, weil wir das Album noch gar nicht bekommen haben. Das ist bei diesen A-Lister-Blockbuster-Alben ja manchmal so, dass die gar nicht an Musikjournalisten vorher ausgeteilt werden.
Auch an Plattenfirmen nicht, muss man sagen. Also Sony, die für die neue Platte zuständig ist von Beyoncé, hat uns gesagt, na, die Platte kriegen wir auch erst, wenn sie erscheint. Also, und wir wollten natürlich, weil das ja schon eine sehr komplexe Platte ist, der zumindest die Möglichkeit haben, sie so oft zu hören, dass wir auch etwas dazu sagen können, was substanziell ist und nicht nach viermal hören sagen, ach ja, ist übrigens ganz gut. Das hätte ich ein bisschen blöd gefunden bei dieser Platte.
Nicht einmal Jochen Distelmeier hat die Platte hören können, aber er hat trotzdem ein paar Gedanken schon zu dem Projekt und zu den Singles für uns aufgeschrieben, ne?
Ja, es war so, dass ich vor einigen Jahren mit Jochen über seine damals neue Platte Gefühlte Wahrheiten sprach und er ganz interessante Sachen über Country Music gesagt hat, weil er auch kurzzeitig überlegt hat, ein Country-Album aufzunehmen, beziehungsweise er hat es sogar aufgenommen, aber es ist dann nie erschienen oder nur drei Songs davon auf eben diesem Album Gefühlte Wahrheiten. Und daran erinnerte ich mich und ich dachte, ach, vielleicht hat er Lust, was zu sagen zu Beyoncés Wende zum Country, was dieses Album Cowboy Carter ja nicht nur dem Titel nach ist. Ich habe ihn dann angerufen und er wand sich erst ein bisschen und es wirkte nicht so, als hätte er Lust dazu, aber wir sprachen immer länger und länger und länger und er sagt, ja, ich bin aber eigentlich Rihanna-Fan, ich kann mit Beyoncé gar nicht so viel anfangen und dann ging es hin und her und wir sprachen über die Grammys und wir sprachen darüber, dass es ein im nächsten Jahr erscheinendes Country-Album von Brian Wilson mit seinem ehemaligen Manager gibt, das 1970 bereits angefangen wurde und was Cows in the Pasture heißt, also Kühe auf der Weide. Daraufhin kamen wir darauf, dass Jochen Distelmeier mal eine Single-B-Seite veröffentlicht hat, die Pferde auf der Wiese hieß und wir redeten uns in das ländliche Leben hinein und irgendwann sagt er, okay, ich mach's. Und dann hatte ich vier Tage später einen Text, der sehr streitbar ist, würde ich sagen, ist eher so eine Art Rant, würde ich sagen. Also einerseits so jemand, der Beyoncé nicht besonders schätzt und das auch offen ausstellt, aber dann feststellen muss, dass ihn doch diese Country-Songs, die man bisher hören konnte, also die ersten beiden Singles, doch durchaus überzeugt haben. Und das fand ich ganz interessant und auch irgendwie eine schöne Wendung des Textes.
Ja, ich habe den Text auch gestern gelesen, als der neue Rolling Stone bei mir im Briefkasten eingetroffen war, denn das sollten wir ja dazu sagen, die neue Ausgabe, die April-Ausgabe ist jetzt erhältlich und da ist Jochen Distelmeiers Essay über Beyoncés Wendung zum Country zu lesen. Ich fand es ganz interessant, wie er dann ja auch so darüber spricht oder sich ja auch so ein bisschen daran stört, wie streberhaft oder wie fleißig Beyoncé so ist, also dass sie nicht so dieses Rihanna-hafte, lässige, diese ausgestellte irgendwie Coolness oder Distanziertheit oder so hat. Bei Beyoncé ist es ja immer der Grind, da ist es ja immer das Arbeiten, da ist es ja immer das, ich strenge mich an, seit ich 14 bin und ich mache das für meine Familie und ich mache das für die Kultur und ich mache das für die Musik. Und das ist jetzt ja auch bei Cowboy Carter wieder so, also ein Album, ein Country-Album, was ja nicht einfach nur ein Country-Album wäre, sondern man hat das Gefühl, Beyoncé rettet die Musik oder das ist ihr Impetus oder sie rettet die Country-Musik vor der falschen Erzählung, dass Country-Musik eine exklusiv oder vor allem weiße Musiktradition sei. Also es ist so aufgeladen mit ganz großer, also es ist fast wie so eine Intervention oder so, dass sie jetzt noch einmal sagt, Moment mal, was mit Country passiert ist in den letzten Jahrzehnten, das ist ein großes Missverständnis und ich gebe euch jetzt den Lehrplan an die Hand und ich gebe euch jetzt die Platten an die Hand und eine neue Erzählung für diese Musik und diese Kultur und jetzt gibt es eine neue, das ist jetzt eine Zäsur für das, was Country bedeutet. Ich habe das Gefühl, darunter macht Beyoncé das nicht.
Das ist richtig und das finde ich aber eben auch gerade interessant, weil sie nämlich das erkannt hat, was wir beim letzten Mal schon über Moore Mother gesagt hatten, dass um sowas wie die Zukunft kontrollieren zu können oder in der Zukunft besser dazustehen, muss man auch die Vergangenheit neu erzählen. Und ich glaube, das passiert in diesem Fall eben durch dieses Album. Und das ist, ich finde es auch toll und interessant, diese ganzen Referenzen, die es schon in den ersten beiden Singles zu spüren gibt und beim Trailer des Albums, der vor einigen Wochen online gestellt wurde, was man da alles entdecken und erkennen kann, das macht halt Spaß und das führt auch dazu, dass ich mich in den letzten Wochen wieder mehr mit dem Country-Genre beschäftigt habe, was ich lange nicht mehr getan habe und das eben auch tatsächlich unter so ein bisschen anderen Gesichtspunkten und das finde ich toll. Natürlich sind coole Künstler wie Rihanna fantastisch, aber ich finde eben, dass es beides gibt und ich glaube sogar, dass Jochen eigentlich eher von dem, was er so tut, auf der Beyoncé-Seite steht.
Es gibt ja auch so eine Entsprechung mit Taylor Swift und Lana Del Rey, also fällt mir gerade irgendwie ein, dass Taylor Swift ja auch so die Fleißige ist, bei der man auch das Gefühl hat, da passiert nichts oder alles, was sie tut, tut sie überambitioniert und diese Überambition ist auch immer Teil der Musik so. Also die wird auch nicht versucht, irgendwie zu kaschieren oder sowas, sondern es geht immer darum, wie fleißig sie ist oder das ist etwas, was immer sehr präsent mitschwingt, während bei Lana vielleicht ähnlich wie bei Rihanna ist ja doch auch eher so, also man das Gefühl hat, so ihr fliegen die Lieder so ein bisschen zu irgendwie und sie macht dann mal den Mund auf und dann kommt da eine schöne Zeile magischerweise heraus, was natürlich auch nicht der Fall ist, aber das ist so ein bisschen das Image vielleicht, was sie dann so haben und was dann vielleicht vergleichbar wäre mit Beyoncé und Rihanna.
Ja, das stimmt, genau. Und tatsächlich hat Jochen diesmal auch einiges Negatives zu Taylor Swift zu sagen in seinem Text. Da sind wir am Telefon auch, also ich würde nicht sagen, wir sind nicht aneinander geraten, aber ich habe ihm meine Sicht der Dinge zumindest erklärt.
Aber Country spielt ja auch, also ich würde sagen, wir sprechen dann nächste Woche, wenn wir über das Album Cowboy Carter wirklich sprechen können und das dann viel gehört haben, würde ich sagen, sprechen wir ausführlich über die Musik und über die Songs. Aber Country spielt ja auch überhaupt eine große Rolle jetzt bei der aktuellen Ausgabe, ne? Bei der April-Ausgabe, die ja auch eine Country-Legende auf dem Titel hat.
Ja, tatsächlich. Also der Titelstar unserer Ausgabe ist Johnny Cash, weil vor 30 Jahren sein erstes American Recordings Album erschien, was ja tatsächlich einen ziemlichen Impact gehabt hat, was tatsächlich auch eine neue Ästhetik hervorgebracht hat, kann man fast sagen. Diese Rick Rubin-Geschichte, also Rick Rubin gab es natürlich davor schon, aber auf einmal war er auch, sagen wir mal, bei der älteren Zielgruppe angekommen. Und er hat ja vorher auch schon Mick Jagger produziert und so. Aber das war schon was sehr, sehr Besonderes. Und in unserer Titelgeschichte geht es eben um American Recordings und aber auch um die Folgen. Also was hat das gemacht mit der Ästhetik der, sagen wir mal, alternativen Country-Musik und darüber hinaus? Das hat mein Kollege Jörg Feier sehr, sehr toll aufgeschrieben, wie ich finde. Und dann gibt es eben tatsächlich noch einen Text über dieses Brian Wilson Country-Album, dieses Verschollene, was im nächsten Jahr erscheinen soll. Und dann gibt es sogar noch eine Geschichte, die irgendwie mit Country zu tun hat, weil es unter anderem um ein Album geht, das in Nashville aufgenommen worden ist, nämlich das Album Orr, das erste und einzige Soloalbum von Skip Spence, einem ganz fantastischen Songwriter und Musiker der späten 60er Jahre, der mal Schlagzeuger bei Jefferson Airplane war und dann später die Band Moby Grape gegründet hat und dann einen Nervenzusammenbruch hatte, in der Geschlossenen gelandet ist, wieder rauskam und dieses Album Orr in Nashville aufgenommen hat. Also da geht es zumindest entfernt auch um Country. Also von daher ist es so eine Art Country-Special-Ausgabe, aber es gibt natürlich auch noch viel, viel mehr andere Sachen zu entdecken.
Es ist ja auch wirklich ein Country-Monat, ne? Also wir haben im Podcast ja über Kacey Musgraves gesprochen vor einigen Wochen. Letzte Woche haben wir über Waxahachie gesprochen. Also beides amerikanische Country-Musikerinnen. Wir sprechen heute über Adrienne Lenker, die sicherlich im weiteren Sinne dieser Tradition verortet werden kann. Ich finde es auch sehr schön, dass wir die Gelegenheit haben, jetzt, wo wir Beyoncé noch eine Woche nach hinten schieben mussten, jetzt doch ausführlich über Adrian Lenker zu sprechen, weil das wirklich ein Album ist, das ich jetzt viel, viel gehört habe und da freue ich mich sehr drauf. Aber vorher möchte ich dich noch einmal kurz fragen, was du denn von Waxahachie hältst. Also ich war da ja letzte Woche ein bisschen zurückhaltend da, aber ich bin auch irgendwie immer zurückhaltend, was Waxahachie angeht. Also St. Cloud, ihr Album von 2020, was sehr gefeiert wurde von so vielen und was so ihre Wendung zum Country-Rock war. Das war auch schon ein Album, mit dem ich irgendwie nicht so richtig warm geworden bin. Und ähnlich ging es mir jetzt auch mit Tiger's Blood, dem neuen Album von Waxahachie. Darüber haben wir ja letzte Woche gesprochen mit Birgit. Aber ja, was ist dein Take zu Waxahachie und zu diesem Album, wenn du es noch einmal kurz auf den Punkt bringst?
Na, ich bin tatsächlich großer Fan dieser Platte. Ich mochte auch schon St. Cloud ganz gerne. Wobei ich das neue Album tatsächlich noch besser finde, was aber auch damit zu tun hat, dass es irgendwie anders arrangiert ist, ein bisschen zupackender, ein bisschen mehr nach vorne. Das fand ich ganz gut bei der Platte. Ich glaube, es gibt eine Besprechung im neuen Heft, genau, die habe ich ja geschrieben und die Überschrift ist auch aufs Gaspedal, weil ich das Gefühl habe, sie hat jetzt tatsächlich so entdeckt, was für eine grandiose Songwriterin sie eigentlich ist, was man bei ihren ersten Platten immer nur so erahnen konnte und was ich finde, dass, was sie dieses Mal sehr, sehr, sehr gut ausstellt, was auch unter anderem damit zu tun hat, dass es da eben sehr viele Mitmusiker gibt, die ihr dabei helfen. Deswegen finde ich, ja, es ist eine schöne Platte, dieser MJ Lenderman, der vor einem Jahr auch schon eine sehr, sehr tolle Soloplatte gemacht hat, der spielt hier Gitarre und ist ein toller Songwriter, ein guter Gitarrist und ich finde, der hilft den Songs enorm und daher mag ich die Platte wirklich sehr, sehr gerne.
MJ Lenderman ist ja auch der Gitarrist von Wednesday, der Shoegaze Country Rock Band, die ich sehr, sehr liebe und für mich ist der Lenderman auf jeden Fall der most valuable player dieses Albums. Aber ja, wer ausführlicher eine Waxahachie-Besprechung hören möchte, kann entweder die Ausgabe der letzten Woche nochmal hören oder aber sich die April-Ausgabe vom Rolling Stone besorgen, wo dann eben neben den ganzen Dingen, über die wir gesprochen haben, auch Mikes Rezension des Non-Waxahachie-Albums ist. Kommen wir nun zum Album der Woche, dem neuen Album von Adrian Lenker, Bright Future. Adrian Lenker ist Jahrgang 1991, sie ist in Minnesota aufgewachsen, die ersten Jahre ihres Lebens auch in einer christlichen Sekte. Ihre Eltern haben diese Sekte dann verlassen, als sie 4 Jahre alt war und einige Jahre später haben ihre Eltern dann völlig allem Glauben entsagt, wohl sehr plötzlich und sehr abrupt. Und das hat Adrian Lenker als eine sehr desorientierende, verwirrende Erfahrung mal beschrieben. Und ich will auch gar nicht behaupten, dass das jetzt irgendwie der Schlüssel zu ihrer Musik oder so sei, aber da ist auf jeden Fall ein tief spirituelles Element in ihrer Musik und eine sakrale Ernsthaftigkeit vielleicht, mit der sie musiziert, würde ich es nennen. Und aber es gibt auch immer dieses Brüchige, diesen Zweifel, diese Skepsis, das Suchende. Sie ist dann als Teenager noch mit einem Stipendium nach Boston gezogen, hat da Musik studiert, aber ist schon bald nach Brooklyn gegangen, wo sie dann Buck Meek aus Texas kennengelernt hat. Ein Country-Singer-Songwriter, mit dem sie dann ein paar Jahre lang so durch New York tingelte, den sie auch geheiratet hat, als sie 24 war und mit dem sie dann die Band Big Thief gegründet hat, 2015. Eine der am meisten gefeierten Bands der letzten Jahre. Lenker und Buck Meek zusammen mit dem Drummer James Krifcinia und dem Bassisten Max Oleacik, eine ja ganz, ganz hervorragende Folk-Rock-Band, die mittlerweile 5 Alben veröffentlicht haben und die sehr dynamisch und rhythmisch und groovy sind, etwas, was man in Adrian Lenkers Solomusik weniger hört, beziehungsweise da lässt sie die Rhythmusgruppe eigentlich dann ganz weg und konzentriert sich auf einen minimalistischen oder auf einen klaren Sound. Sie nimmt dann auch gerne an besonderen Orten auf. Ihr letztes Album Songs und Instrumentals von 2020, das hat sie in einer Hütte in den Bergen aufgenommen und man hört dann den Regen, den Wind, man hört das Feuer knistern, man hört das Windspiel auf der Veranda. Also das ist dann so die Klangästhetik, die sie in ihren in ihren Solo-Songs, in ihren Solo-Alben so verfolgt. Und nun hat sie ein neues Album veröffentlicht, Bright Future heißt es. Und ich habe es letzte Woche schon so angedeutet und das hat sich dann jetzt im Laufe der vergangenen Woche für mich bestätigt, als ich dieses Album viel gehört habe. Ich finde, es ist ein fantastisches, wunderschönes Album. Das bisher mein liebstes Album des Jahres. Es hat mich wirklich umgehauen. Wie geht's dir, Mike?
Ja, das geht mir tatsächlich ganz, ganz ähnlich. Also ich bin tatsächlich immer schon Fan gewesen von Big Thief und fand auch die letzte Platte von Big Thief ganz fantastisch. Vor allem die letzte Platte ist vielleicht sogar meine liebste Big Thief-Platte, Dragon, New Warm Mountain, I Believe in You. Fantastische Platte. Und die Soloplatten von Lenker fand ich immer ganz gut, aber irgendwie fehlte mir was. Ich glaube, mir fehlte tatsächlich dieser Groove, mir fehlte auch so ein bisschen das verspielte Element, was eben diese doch immer sehr ernsten Songs dann so ein bisschen, sagen wir mal, aufmischt oder so. Ich habe ja schon mal gesagt, mag ich es immer, wenn es so ein bisschen einen Witz oder eine Gebrochenheit hat, finde ich es immer gut. Und wenn es so zu ernst und so ist, dann denke ich oft, ach ja, aber also zieht mich da nur runter. Und das ist aber bei dieser Platte hier, finde ich, überhaupt nicht der Fall. Das ist tatsächlich eine Platte, die auf eine ganz, ganz magische Art und Weise erstmal so entsteht, während man die hört. Also auch im eigenen Kopf entsteht. Also man hat das Gefühl, also zu Anfang, also es hat sowas von nebenbei zuhören erstmal. Es gibt so häusliches Geraschel und Geklapper, bevor überhaupt der Song losgeht. Der erste Song, Real House, der dann auch gar kein richtiger Song zu sein scheint, sondern eher so eine Art Erinnerung an Kindheit und wie das poetisch umgesetzt ist, wie diese Unschuld, die dann irgendwann verloren geht im Laufe der Kindheit, wie die da beschrieben wird in wenigen Zeilen. Das ist unfassbar toll. Also ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal ein Singer-Songwriter-Album gehört habe, das innerhalb von den ersten 3 Minuten so eine Welt öffnet und so viele Verweise hat und so viele Möglichkeiten gibt, sich da reinfallen zu lassen und darüber selbst nachzudenken, wie das bei einem selbst so war mit der Kindheit. Und so. Also ein Album, das einen wirklich vom ersten Moment an gefangen nimmt und einen dann auch tatsächlich mit ganz unterschiedlichen Mitteln auch nicht mehr loslässt. Also es ist ein Album, das eine tolle Dramaturgie hat, wie ich finde, das eine gute Mischung hat an Songs und dann Möglichkeiten, dass man auch mal verschnaufen kann zwischendurch und nicht dann die ganze Zeit nur mit Poetry vollgeballert wird. Es ist ein Album, was brüchig ist und es ist tatsächlich scheinbar hingeworfenen und beiläufigen, was das im Musizieren und so hat, oder lässigen vielleicht sogar, musste ich tatsächlich so an Anfang 70er Jahre Neil Young-Platten denken, wobei ich glaube, also After the Gold Rush oder so, wobei ich das Gefühl habe, dass hier sogar noch mehr Songs drauf sind, die mich bewegen, als auf After the Gold Rush.
Man hat das Gefühl, man wird Teil einer häuslichen, so intimen Szene. Es ist auf eine gewisse Weise, finde ich, schon auch, es ist vielleicht keine Bandplatte, aber es ist definitiv eine so gemeinschaftliche Platte. Also sie hat da ihre Leute, sie hat eine Geigerin, da gibt's einen Pianisten, es gibt andere Leute, die dann irgendwie auch mal Gitarre spielen. Und also sie ist zwar absolut das Zentrum, aber es gibt auch so andere kleine Planeten und Sterne oder so, die um sie herum kreisen und die dann immer mal wieder lauter und leiser werden. Und da hat das dann eben für mich auch eine ähnliche Freiheit, wie so die besten Big Thief Songs sie haben, dass man das Gefühl hat, hier gibt es keine Grenzen, das kann hier überall hingehen und das sind hier Sounds, die von Menschen in die Welt getragen werden, die sich an keinen Schemata irgendwie festhalten oder so, sondern es ist einfach ein ganz organischer, natürlicher, warmer, zwingender Ausdruck. Du hast schon Real House, das erste Lied, erwähnt. Das ist ein sehr zurückhaltendes Lied, ein sehr meanderndes Stück auch, was aus 8 Strophen besteht, eine Klavierballade, kann man sagen, aber es gibt auch kein Refrain so wirklich. Es ist eher so ein Erinnerungsstück, es ist ein assoziatives Lied. in der Platzierung als erstes Lied auf diesem Album hat das für mich fast so einen Ouvertürencharakter oder so einen Prolog, weil dann als zweites Lied kommt Sadness as a Gift und das beginnt dann ja auch mit einem Einzählen, also man hört dann erst ein 1, 2, 3, 4 und dann auf einmal mehrere Gitarren, die dann gleichzeitig losspielen, eine Violine, also das ist fast so ein bisschen, als wäre das dann so der richtige Anfang des Albums sozusagen und da öffnet sich alles.
Naja, man hat schon das Gefühl, dass, weil du auch sagst, Ouvertüre, dass da so Motive schon angelegt sind natürlich, aber auch gleichzeitig Erklärungen für bestimmte Gefühle, die sie hat und so weiter. Also da geht es darum, wie sie zum ersten Mal in ihrem Leben durch einen Film, den sie als Kind sieht, mit dem Tod konfrontiert wird. Da geht es darum, wie sie zum ersten Mal ihre Mutter weinen sieht, was sehr lange gedauert hat. Ich glaube, als der Familienhund eingeschläfert wird oder so. Und solche Szenen, die relativ lakonisch erzählt werden, aber die schon also so verdichtete Zeilen haben. Da wird dann immer gleichzeitig noch der Nachthimmel beschrieben, der zu Anfang einfach nur schwarz ist und dann aber kommen so Sterne, die da so sind wie Tränen und so. Also das hängt alles auch noch wieder zusammen. Der Himmel spielt sowieso eine große Rolle auf der Platte, der taucht immer wieder auf. Mal ist er hell, mal ist er dunkel, mal ist er voller Sterne, mal ist da die Sonne und so. Das ist schon eine tolle Art, das so zu beschreiben. Und es fängt aber eben an mit dem schwarzen Himmel. Also da ist erstmal nichts wie im Film. Es fängt mit einer Schwarzblende an und dann so allmählich wird aufgezogen. Und dann sieht man auf einmal das ganze Bild. Und das sieht man dann am Ende des Albums, hat man dann ein Panorama vielleicht oder so. Aber das ist wirklich, wirklich sehr, sehr toll gemacht. Und das Interessante ist eben, das wirkt so beiläufig, dieser erste Song. Aber wenn man, je länger man drüber nachdenkt, desto mehr stellt man fest, wie der einen vorbereitet auf das, was da folgt. Und Sadness as a Gift ist natürlich dann auch ein unfassbar guter Song einfach. Also, und davon gibt es einige auf der Platte, aber das ist vielleicht sogar so der, vielleicht sogar momentan mein Liebster auf der Platte. Aber es ist wirklich, wirklich wundervoll, wie der dann so einsetzt. Und gerade nachdem man bei dem ersten Stück noch so sich so ein bisschen fragt, wo ist die Melodie, wo ist der Refrain? Und dann kommt das im Übermaß im zweiten Song. Ne? Also das ist auch ein toller Effekt einfach, dass man dann so nach diesem fast Nicht-Song zu diesem unfassbar großen Song kommt.
Ja, absolut. Ja, alles, was beim ersten Song noch so zurückgehalten wird oder einem noch nicht gegeben wird an ästhetischer Befriedigung sozusagen, ist dann bei Sadness as a Gift, kommt es dann, wie du sagst, im Übermaß und wird dann für mich auch, also von dem nächsten Song Fool, noch vielleicht nicht übertroffen, aber es wird auf jeden Fall gehalten. Also ich finde Fool, das dritte Lied, ist auch ein ganz fantastisches Lied und eines, was vielleicht auch etwas von dem Witz und von der Leichtigkeit hat, die Adrian Lenker vielleicht bisher in ihrem Solowerk noch nicht so zugelassen hat. Und Fool ist ein wirklich lustiges Lied auch. Also es beginnt mit I feel like a fool walking downhill with the dogs. Also mit dem ziemlich, ja, also leichtherzigen Bild davon, dass sie irgendwie so ein bisschen albern aussieht, wenn sie Gassi geht mit ihren Hunden und dann gerade irgendwie so ein Hügel bergab geht oder sowas. Also mit diesem recht leichtherzigen Bild beginnt das so. Aber es ist auch musikalisch ganz hervorragend. Da wird auch ganz deutlich, dass sie auch eine sehr außergewöhnliche Instrumentalistin ist, also wie sie da diese Gitarre zupft, also ihr Fingerpicking ist wirklich virtuos und hat so einen schönen, besonderen Effekt, weil es auch gleichzeitig so ein gedämpftes Picking ist, also es ist überhaupt kein irgendwie klassisches so folky Picking oder so, sondern hat fast was Perkussives, wie sie das so spielt, oder wie so ein Tasteninstrument klingt es fast mehr als wie eine Gitarre. Und dann mit einer wunderbar verschlungenen Gesangsmelodie, mit ihrer Stimme, die sie in der Regel ja eher im höheren Register so benutzt. Bei diesem Lied Fool geht sie dann auch plötzlich einmal so ganz in den Keller mit der Stimme. Und das hat auch einen also irren Effekt, finde ich. Es ist dann trotzdem ein Lied von großer Tiefe und großer Kraft. Sie nennt verschiedene Namen, also man kann ihre Bandmitglieder da erkennen, aber auch Namen, die einem erstmal nichts sagen, wahrscheinlich einfach irgendwelche Freundinnen oder so von ihr. Und sie sagt dann, was die gerade so machen, und wenn die ja gerade ein Kind bekommen und der ist gerade dahin gezogen und so weiter. Und das ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen banal irgendwie auf eine sympathische Weise. Und dann endet diese Strophe aber mit I love you till I die.
Das Schöne, also Fool hatte ich tatsächlich das Gefühl, das ist ein Stück, das könnte so in seiner auch musikalischen Verspieltheit auch ein Big Thief Song sein. Aber eben wie so ein erster Entwurf eines Big Thief Songs vielleicht. Also das fand ich toll. Aber es gibt auch diese Spannung in dem Song. Also es ist ja, glaube ich, auch ein Song, oder die ganze Platte handelt irgendwie auch von Trennung etc. Auf jeden Fall an einer Stelle singt sie dann If I were him, would you be my family too? Also es geht die ganze Zeit um Verbindung, um Familie etc. Und es geht aber eben auch um Geschlechterrollen. Also wenn ich jetzt ein Er wäre oder Er wäre, und das gibt es mehrmals auf dieser Platte, da wird das nochmal so gespiegelt, könnte ich dann Teil deiner Familie sein und so. Also das finde ich auch, also das ist eben auch diese Brüchigkeit, die auch Big Thief so ein bisschen in diese Alternative Country Music sowieso reingebracht haben, dieses Queere, was ich irgendwie in diesem Genre finde ich gut, dass es das da jetzt so auch gibt. Also in gewisser Weise so wie Beyoncé das Schwarze zurück in die Country Musik führt Big Thief das Queere in die Country Musik und Adrian Lenker auch. Das mag ich sehr an dem Song. Und in gewisser Weise spiegelt sich diese Zeile, die ich eben genannt habe, mit einer Zeile aus dem Song Vampire Empire, der ja tatsächlich auch ein Song ist, den Big Thief auch mal aufgenommen haben, vor noch nicht allzu langer Zeit. Das war eine Single, glaube ich. Und ist, glaube ich, auch einer der meistgestreamten Songs von Big Thief überhaupt. Ich glaube, 48 Millionen Streams oder so habe ich gezählt. Und der ist noch nicht so lange draußen. Und da gibt es eben die Zeile, I wanted to be your woman, I wanted to be your man. Also da hat man auch wieder diese Rollenverteilung, Rollenklischees, Genderklischees, was ich wirklich auch toll finde. Und ich mag tatsächlich, glaube ich, sogar diese Version des Songs lieber als die Big Thief-Version. Wie geht's dir?
Ich mag sie auch sehr. Ich würde vielleicht nicht so weit gehen, dass ich sie lieber mag, aber ich kann beidem viel abgewinnen. Und ich mag es auch, also dieses irgendwie fluide, im Gender-Kontext offenbar auch auf ihre musikalischen Projekte so überträgt. Also dass dann Lieder, dieses Lied ist dann mal ein Big Thief-Song, aber es ist auch ein Adrian Lenker-Song und umgekehrt. Also es gibt da keine Binarität oder keine klare Trennung oder so, sondern es fließt alles so ineinander über. Aber ja, Vampire Empire ist sicherlich auch ein zentrales Lied dieses Albums und auch in dieser, gerade auch in dieser Version, die ja auch, also das ist vielleicht so der lo-fi-ste Song von allen so, also da wird geklampft und geklimpert und man hat wirklich das Gefühl, das ist irgendwie so eine Wohnzimmer-Session, der man da so beiwohnt, also sie hauen in die Saiten und es wird gefiedelt und die Percussion klingt, als würde da jemand irgendwie auf dem Holztisch irgendwie rumschlagen oder so, also es hat wirklich sowas ganz Hausgemachtes und diese Energie oder diese chaotische, frenetische Energie wird dann ja auch in dem Text gespiegelt. Also du hast es schon gesagt, also I want to be a woman, I want to be your man. Und das hat gleichzeitig etwas sehr euphorisch Überbordendes und aber auch etwas irgendwie, also so habe ich es zumindest dann so gehört, aber auch etwas so, ich will es jetzt gar nicht zu negativ oder zu pathologisierend oder so sagen, aber es hat schon auch sowas, also etwas sehr Intensives einfach. Also eine allumfassende Liebe, eine verzehrende Lust. Und ich meine, dieses Vampirische ist ja eben auch im Titel des Songs angelegt. Also das Leben Aussaugende, aber zugleich Intensivierende. Ich habe das Gefühl, das ist so diese Spannung, die in diesem Song irgendwie so, die diesen Song so bestimmt und die dann auch also textlich wie musikalisch so ausgedrückt wird.
Ja, ich glaube, das ist gut zusammengefasst. Ich habe tatsächlich auch das Gefühl, also die sowieso muss man ja sagen, wenn man sich Adrian Lenker Songs aussetzt, dann hat man nie das Gefühl, zu wenig Gefühl zu haben. Also da wird man voll gefordert, wenn man sich darauf einlässt und denkt sich auch, ich habe noch nie mit ihr gesprochen, man denkt sich auch, wie ist die wohl als Gesprächspartnerin, und ich meine jetzt nicht so 20 Minuten Interview, sondern mal so einen Tag mit Adrian Lenker. Hält man das überhaupt aus? Wenn nicht dauernd noch nebenher noch irgendwie eine schöne Melodie läuft, sondern man einfach nur diesen Gedanken und diesem Geist ausgesetzt ist. Das würde mich mal interessieren. Aber jedenfalls, ja, es ist fantastisch. Und es gibt aber eben auch bei all dieser Intensität eben dann auch manchmal in der Intensität und auch in der Ernsthaftigkeit gleichzeitig komische Momente. Es gibt diesen Song Evil, also Love rückwärts, wo sie ganz viele Wörter immer also Dream und alle möglichen anderen Wörter, auch dann God und so, rückwärts singt. Also wie klingt das, wenn man es umdreht, das Wort? Und daraus dann auch wieder andere Wörter gewinnt und so. Also es ist irgendwie so ein Sprachspiel, aber was irgendwie sehr, sehr, sehr schön ist und was am Ende dann auch doch zu so einer Art lenkerscher Philosophie führt, würde ich sagen. Also teach, cheat, part, trap, you have You have my heart, I want it back. God, dog, devil, lived. The giver takes, the taker gives. Also das ist schon sehr, sehr toll. Also muss man sagen.
Also bei dem Lied würde ich dir nicht zustimmen. Das ist so das eine Lied, das dem ich nicht so viel abgewinnen konnte, weil ich es auch bisher eher so als Gimmick irgendwie verstanden habe. Also
ja, aber das ist ja das Schöne daran. Ich finde, das ist das Schöne, dass es diesen Gimmick gibt.
Aber
da
du hast
gibt.
Ja gerade auch gesagt, daraus entwickelt sie dann eine lenkersche Philosophie.
Ja, am Ende, in der letzten
Ja, Stufe. Und was ist diese Philosophie?
The giver takes, the taker gives.
Was bedeutet das?
Ja, es ist einfach, and in the end, the love you take is equal to the love you make. Ne? Wie ein großer Philosoph mal gesagt hat. Der vielleicht größte Philosoph, der mir gerade einfällt.
Ich bleibe Skeptiker, was Evil angeht. Also ja, mir geht es bisher nicht über eine Spielerei hinaus und ich finde es auch also legitim, dieses Gimmickhafte oder diese Spielerei, diese Sprachspiele als solche zu schätzen und auch als dann gutes Element auf diesem Album zu empfinden, damit das Album nicht in Bedeutungsschwere oder so ertrinkt.
Sie macht das ja auch mit Wörtern, mit denen es eigentlich nicht funktioniert, wie Dream zum Beispiel. Und dann kommt sie dann auch irgendwie auf Mart oder so. Also das finde ich eben dann, also es ist so Gaga an einigen Stellen. Also dass sie eben Wörter nimmt, die eben tatsächlich nichts bedeuten, wenn man sie umdreht. Aber sie findet dann eben doch ein Wort, das ähnlich klingt. Also das finde ich, das ist so eine Art, naja, es ist wahrscheinlich Teil des, also man wird auf dieser Platte so ein bisschen Zeuge der Songwriterin oder der Songwriting-Werkstatt von Adrian Lenker. Da gibt's dann auch manchmal einfach nur so, man dudelt so ein bisschen rum auf der Seite und guckt so, was könnte man, was passiert da, wie passiert das und so. Und das ist eben auch dieses Beiläufige, was diese Platte eben auch hat. Also sie ist ernst an einigen Stellen, sie ist poetisch, sie ist verspielt und sie ist aber auch manchmal nebenbei. Und das finde ich, so soll eigentlich eine tolle Platte sein, finde ich.
Wie viele Sterne kriegt die Platte von dir?
Ah ja, ich würde dann mal sagen, gute 5.
Ich schließe mich dem an, ja. Es wäre natürlich auch irgendwie leicht zu sagen, ja, Moment mal, aber Evil fand ich jetzt ja gar nicht so gut und dann so kleine, so Nitpicking zu betreiben, um dann irgendwie zu glauben, man könnte jetzt keine Bestwertung mehr geben oder so, aber ich sehe es ja genau wie du, dass das so ein reiches, dichtes, begeisterndes Album ist, wo dann auch für das, was dann mich vielleicht noch nicht so ganz erreicht hat oder so. Also auch dafür gibt es gute Argumente und die machen auch den Charakter dieses Albums aus. Und ja, es hat mich begeistert auf eine Weise, wie mich wenig anderes, also dieses Jahr oder nichts anderes dieses Jahr und wenig anderes in den letzten Jahren begeistert hat.
Ja, man muss ja auch sagen, eigentlich hast du ja nur gesagt, dass die Platte einen halben Stern besser ist als Hackney Diamonds und ich glaube, darauf können wir uns alle einigen.
Autsch. Mal gucken, ob ich das drin lasse. diesen Blow. Die erste Platte, die von uns beiden mit 5 Sternen bewertet wird, Adrian Lenker, Bright Future. Wir werden unsere Lieblingssongs auf die Playlist Rolling Stone Weekly auf Spotify tun, auch wenn wir natürlich beide raten würden, dieses Album im Ganzen zu hören, weil es eine unglaublich bereichernde, erhebende, berührende Erfahrung ist. Abonniert unseren Podcast, gebt uns 5 Sterne, schreibt eine Rezension, erzählt euren Freundinnen von uns, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Wir wollen ja ein immer größeres Publikum erreichen. Ja, vielen Dank, lieber Mike, dass du heute hier warst. Ich freue mich schon auf die nächste Woche, wo wir ja nicht nur über Beyoncé sprechen, wie mir gerade einfällt, sondern ja auch natürlich über Vampire Weekend. Also ein.
Haha, nicht nur Cowboy-Hüte.
Also ja, das wird ein Double Feature for the Ages, Vampire Weekend. Wenig Bands, die ich mehr liebe als Vampire Weekend, da freue ich mich schon wahnsinnig. Ja, also nächste Woche wird es eine ganz besondere Folge, Beyoncé, Vampire Weekend. Mike Brüggemeier, vielen Dank, bis nächste Woche.
Bis dann, tschüss.